Willkommen beim Podcast Täter, Opfer, Strafe. Mein Name ist Marco und das ist nun schon mein zweiter Podcast für euch. Ihr erreicht mich auf Instagram, Twitter unter Täter, Opfer, Strafe. Solltet ihr ein Echo Dot haben, sagt einfach Alexa, spiele Podcast Täter, Opfer, Strafe. Den ersten Podcast über Adolf Seefeld habt ihr bestimmt schon gehört, hoffe ich jedenfalls. Wenn nicht, hört doch einfach mal rein. Was mir im Nachhinein aufgefallen ist, dass ab und zu komische Geräusche zu hören waren. Da schleifte wohl das Mikrofon vom Headset über meinen Hoodie. Aber keine Angst, das sollte nicht passieren, weil nun sitze ich nackt hier. Nein, war mal wieder so ein Spaß von mir. Natürlich sitze ich hier nicht nackt, entschuldigt fürs Kopfkino. Und nun habe ich ja schon ein wenig mehr Erfahrung, aber das Feedback vom ersten Podcast fließt hier noch nicht ein, da ich den ersten und den zweiten Podcast quasi zeitnah produziert habe und der Podcast Täter, Opfer, Strafe ist natürlich auch noch nicht so bekannt in der Community. Um Hintergrundinformationen zu bekommen, wie ich die Podcast erstelle, müsst ihr euch den ersten Podcast über Adolf Seefeld von mir anhören. Gut, so viel von mir. Starten wir doch direkt mit dem neuen Fall. Das ist nun Folge Nummer 2. Und zwar geht es da um einen Doppelmord in Bodenfelde. Bodenfelde liegt in Niedersachsen und grenzt an Hessen. Der Täter, Jan O., wurde am 9.09.1984 im niedersächsischen Uelzen geboren. Am 26. August 1986 heirateten Andrea und Fred O. Zu diesem Zeitpunkt war Jan O. 2 Jahre alt. Fred O. wurde ein halbes Jahr später gegenüber seiner Frau handgreiflich und Jan bekam alles mit. Jan O. wurde häufig von seiner Mutter geschlagen, sie verlor das Sorgerecht ihres Sohnes. Die Familienverhältnisse trugen auch dazu bei, wie sich Jan O. weiterentwickelte. Die beiden Eltern wurden nach den Morden vom Spiegel TV interviewt und da gab die psychisch kranke Mutter zu, ihn mit 5 oder 6 Jahren gewürgt zu haben. Auf mich persönlich wirkt es so, dass Andrea und Fred O. die Schuld weit von sich zu schieben versuchten. Jan O. hat nie Liebe in seiner Kindheit erfahren, wurde weder unterstützt noch in den Arm genommen, wenn er mal Liebe oder Zuneigung brauchte. Es war kein normaler Familienalltag zwischen den dreien. Seine Eltern, Andrea und Fred O., trennten sich, als Jan 8 Jahre alt war. Von da an lebte Jan O. bei seinem Vater. Die Mutter sagte vor Gericht aus, dass Jan O. schon im Kindergarten sehr aggressiv war und ihn darauf verlassen musste. In seinen jungen Jahren durchlief er mehrere Schulwechsel und Heimaufenthalte. Grund- und Sonderschule schwänzte er regelmäßig. Als Jan O. in der Pubertät war, haben die Eltern ihn aufgegeben und ihn sich selbst überlassen. Das war ein sehr großer Fehler, noch viel größer, als dass sie ihn vorher geschlagen haben. Sein Vater sagte in einem Interview, das traue ich ihm zu, so wie er mit uns umgesprungen ist. Mit 16 Jahren hatte Jan O. seinen ersten Rausch mit Alkohol und Ecstasy. Irgendwann konnte er damit nicht mehr aufhören, da ihn keiner stoppen konnte. Um seine Alkohol- und Drogensucht zu finanzieren, begann er vor den Morden über 70 Einbrüche und Diebstähle. Er musste sich dafür vor dem Gericht verantworten. 2007 wurde Jan O. zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten verurteilt. Nachdem er die Strafe abgesessen hatte, machte er 2009 nach seiner Entlassung eine Entziehungskur in einer christlichen Einrichtung am Rande von Bodenfelde. Das tat er nicht freiwillig, sondern es handelte sich um eine Bewährungsauflage, die er vom Gericht bekam. 1 Jahr schaffte er es, trocken zu bleiben, er trank wieder regelmäßig und wurde gegenüber seiner Betreuer aggressiv. Ihm wurde ein Hausverbot ausgesprochen und er zog nach Uslar. In seiner Straße, wo er wohnte, nahm er Kontakt zu einer 12-Jährigen und ihrer Clique auf und versuchte sie mit sexuellen Gesprächen für sich zu gewinnen. Glücklicherweise konnten sie Jan O. mit den Worten, das ist noch kein Thema für uns, abwehren. Kurz vor seinem ersten Mord steckte er Ende Oktober 2010 ein Haus an, auch Landdiebstähle gingen in diesem Zeitraum auf sein Konto und seine Bewährungsauflagen waren ihm völlig egal. Er wurde auch für Brände im Tennisheim, Allershausen und einer Gaststätte in Uslar verdächtigt. Seit Anfang November versuchte die Polizei Jan O. zu verhaften, aber leider blieb es nur bei dem Versuch, denn Staatsanwalt und Richter und Bürgermeister und Polizei haben da schon gesehen, was eventuell passieren könnte mit ihm, aber da wir ja ein Rechtsstaat sind, ist das nicht so einfach, hier in Deutschland einfach mal so jemanden auf Verdacht zu verhaften. Zwei Wochen nach den späteren Bränden hat er sein erstes Opfer ermordet. Sein erstes Opfer, Nina, 14 Jahre alt, war ein pubertierendes Mädchen. Nicht die Beste in der Schule, sie hatte ein Pferd, mit dem sie auch häufig unterwegs war. Sie träumte davon, Tierpflegerin zu werden. Sie hatte drei Geschwister und ihre Eltern lebten getrennt. Auf ihre negativen Eigenschaften möchte ich nicht eingehen, da es sich um ein Opfer handelt, das würde ich pietätlos finden. Aber auch die Täter werde ich zukünftig in den nächsten Podcast nicht beim vollen Namen nennen, denn jeder Täter, so makaber es auch sich anhört in Deutschland, hat ein Recht auf Vergessen. Und das finde ich aber auch persönlich damit, es gibt ja auch, naja, Mord nicht, aber Totschlag im Affekt oder so. Und wenn man darin jetzt, das weiß ich nicht, also da muss man jetzt nicht den Namen dann noch voll nennen und dass das dann ewig im Internet drin ist, dann, denn das Internet, das vergisst ja nie, das wissen wir alle. Am Tag, als Jan O. zum Zeitpunkt 26 Jahre alt auf Nina traf, war er den ganzen Tag am Bahnhof, trank Bier und sprach auch zwei jugendliche Mädchen an. Jan O. war geistig nicht sein Alter entwickelt und hatte daher keine Chancen bei gleichaltrigen Mädchen, da sie ihm geistig überlegen waren. Seine Bahn, die ihn in seinen Heimatort Uslar bringen sollte, fuhr er später, daher hatte er noch viel Zeit gehabt, um herumzustreuen. Schon vorher wurde er auf Nina aufmerksam, auf einem verborgenen Pfad am Mühlenbach in Bodenfelde. Als die 14-jährige Nina am Montag, den 15. November 2010, ihr Zuhause nach einem Streit von vielen verließ, begegnete sie Jan O. ein zweites Mal. Diesmal packte er sie sofort. Sei still und komm mit, meine Hübsche, sagte er zu ihr, wobei er sie in ein nahes Waldstück zerrte. Nina fing an zu schreien, da Nina sich wehrte, schlug Jan O. ihr mehrmals mit einer Flasche auf den Kopf. Am späteren Fundort angekommen, erwürgte er die 14-Jährige mit den Händen und erstach sie mit einer Glasscherbe. Beides geschah laut Gerichtsmedizin zeitnah. Er handelte aus sexuellen Motiven. Auf die Details kommen wir noch einmal beim Gerichtsprozess zurück, da ich da auch unbedingt eine Triggerwarnung geben möchte, damit dann auch einige Leute dann auch vorspulen können. Und das hier ist quasi die gefilterte Version von dem Mord. Die Leiche von Nina versteckte er gar nicht erst, sondern ließ sie im Unterholz liegen. Nach dem Mord an Nina fuhr er mit der Bahn wieder zurück in seiner Wohnung in Uslar. Jan O. war in vielen sozialen Netzwerken unterwegs. Er gibt an, mit Stolz arbeitslos zu sein. Seine Hobbys sind laut Einträge Ficken, Bumsen, Blasen. Auf Facebook prahlte er damit, ich zitiere, gestern Mädchen geschlachtet, jeden Tag eins, bis mich erwischen. Erst einen Tag später gibt die Mutter eine Vermisstenanzeige auf, da Nina nicht in der Schule erschienen ist. Dazu möchte ich mir hier keine Meinung bilden, obwohl ich habe meine Meinung dazu. Aber es ist schon schlimm genug, dass so ein junger Mensch sterben musste. Ich habe auch andere Beweggründe gelesen, warum erst später oder einen Tag später eine Vermisstenanzeige rausgegeben wurde. Aber ja, da müsst ihr euch selber eine Meinung zu bilden. Die wenigen Freunde, die Nina hatte, starten eine große Suchaktion, aber sie wurden nicht fündig. In den nächsten Tagen kehrte er immer wieder zu dem Tatort zurück, machte Fotos und Videos von Nina. Jan O. entkleidete Nina, was da im Detail passiert ist. Erzähle ich auch später, wenn wir zum Gerichtsprozess kommen. Vielleicht wollte er sein Opfer demütigen oder war neugierig, was mit einem toten Körper passiert. Am 20. November 2010 traf er in der Nähe des Fundortes auf den 13-jährigen Tobias. Tobias ging in die 8. Klasse der örtlichen Gemeinschaftsschule, war im Turnverein und in der Jugendfeuerwehr aktiv. Tobias hatte längere Haare. Jan O. ging davon aus, dass es sich um ein Mädchen handeln könnte. Er fühlte sich aber auch ertappt und schleppte den Jungen in das gleiche Waldstückchen hinter dem Friedhof. Mit dem Messer stach er über 10-mal zu. Am Sonntag, den 21. November um 12 Uhr, wurde Tobias von seiner eigenen Mutter gefunden. Das stelle ich mir sehr schrecklich vor, wenn man sein eigenes Kind tot auffindet und zu Grabe tragen muss. Weil meine Meinung nach ist, keiner sollte sein Kind zu Grabe tragen. Auch hier gibt es nachher später wieder mehr Details, wie es bei dem Mord vor sich ging. Aber dazu auch halt später, wenn ich zum Gerichtsprozess komme. Nach dem Fund von Nina und Tobias wird die Mordkommission Rechen gegründet. 2 Tage lang sichern sie Spuren am Tatort. Die Feuerwehr hilft dabei, die Dunkelheit mit Flutlichtern zu durchbrechen. Bei der Untersuchung der beiden toten Kindern fiel auf, dass Kleidungsstücke fehlten. Aufgrund seiner Internetaktivitäten wurde Jan O. schnell ermittelt. wie er so ermittelt wurde, da standen auch sehr viele unterschiedliche Angaben drin. Also jedenfalls ging es ganz schnell. Zum Glück haben sie ihn ganz schnell geschnappt, sonst wäre vielleicht noch was Schlimmeres passiert. Jan O. sprach auf dem Parkplatz am Bahnhof ein Mädchen an. Willst ein Bier? Und fragte nach ihrer Telefonnummer. Das Mädchen wollte ihre Telefonnummer nicht an Jan O. weitergeben. Letztendlich gab er ihr seine und ging weiter. Dass sie die Telefonnummer angenommen hat, hat ihr vermutlich das Leben gerettet. Die Kriminalpolizei ging davon aus, dass er nach einem neuen Opfer gesucht hatte. Am nächsten Tag hörte das Mädchen von den Leichenfunden und ging mit ihrer Mutter zur Polizei. Sie überprüften die Handynummer und kamen schnell auf Jan O. Er war ja schon für mehrere Taten verantwortlich, doch die Polizei hatte noch andere Verdächtige. Erst seine Eintragung auf mehrere Internetportalen brachte die sogenannte heiße Spur. Zivilfahnder rasten um 17:35 Uhr nach Bodenfelde. Die Ermittler wussten, dass sich Jan O. meistens bei Freunden im Dorf herumtrieb. Um ca. 20:15 Uhr wurde Jan O. in einer Regionalbahn verhaftet. Er wehrte sich heftig, bepöbelte die Beamten. Der Polizei gelang es, ihn zu überwältigen und zu verhaften und brachten ihn anschließend in die Polizeiwache nach Northeim. Eine Woche nach den Taten von Jan O. wurde erst Nina und einen Tag später Tobias beerdigt. Währenddessen stand Jan O. schon vor dem Haftrichter. Hunderte Menschen nahmen von Nina Abschied, sangen ihr Lieblingslied Somewhere Over the Rainbow und bildeten eine Lichterkette gegen Gewalt zum Friedhof. Auch bei der Beerdigung von Tobias kamen hunderte Menschen. Im Internet habe ich gelesen, 500 Menschen waren bei den Trauerzügen dabei. Die Feuerwehr marschierte hinter dem Sarg her. Die Anteilnahme bei beiden Beerdigungen war riesengroß. Die Ermittler gingen davon aus, dass Jan O. zu einem Serienmörder geworden wäre, hätten sie ihn nicht verhaftet, ihm wird Mordlust vorgeworfen. In Deutschland gibt es, wenn ein Mensch getötet wird, Abstufungen. In dem Fall von Jan O. war es Mordlust. Ich zitiere aus Wikipedia: Das Mordmerkmal der Mordlust wird allgemein dann als verwirklicht angesehen, wenn die Tötung eines Menschen dem Täter als Selbstzweck dient. Dies soll immer dann der Fall sein, wenn es dem Täter allein darum geht, einen Menschen sterben zu sehen, damit anzugeben, sich nervlich zu stimulieren oder die Zeit zu vertreiben, oder wenn der Täter die Tötung eines Menschen als sportliches Vergnügen betrachtet. Jetzt kommen wir zum Gerichtsprozess. Wenn ich dann zu den Details komme von den Morden, dann gebe ich da eine Triggerwarnung raus und dann könnt ihr da ein paar Minuten vorspulen. Am Mittwoch, den 13. April 2011, begann der Prozess von Jan O. vor dem Landgericht Göttingen. Bevor die Behandlung startete, gab es eine Mahnwache mit 20 Menschen vom Verein für Opferschutz und Strafgerechtigkeit aus Northeim. Es wurden Kerzen entzündet und Transparente hochgehalten. Darauf war unter anderem zu lesen: Wir werden euch nie vergessen. Oder warum? Jan O. ist eingeschränkt steuerungsfähig, wurde schon vor dem Prozessstart von einem Gutachter bescheinigt. Der Verteidiger von Jan O. las das 19-seitige Geständnis vor. Die Schilderungen in dem Schriftstück waren so grausam, dass Journalisten und Zuschauer währenddessen den Gerichtssaal verlassen mussten. Das Geständnis schrieb er in der Untersuchungshaft. Darin sind unter anderem folgende Aussagen. Hier möchte ich jetzt unbedingt eine Triggerwarnung geben. Spult bitte ein paar Minuten vor, denn die Details werden sehr heftig sein. Da es zu dem Fall gehört, möchte ich es doch mit in den Podcast einbringen. Sehr geehrte Damen und Herren vom Amtsgericht Northeim, nach langem Hin- und Herüberlegen möchte ich meine bisherigen Äußerungen widerrufen und nun die Wahrheit sagen. Warum erst jetzt? Ich schäme mich für meine Taten und sei nicht fähig gewesen, vor den Beamten darüber zu sprechen. Aber die Angehörigen des Mädchen und des Jungen sollen wissen, was passiert ist. Am 15. November trank ich einige Fläschchen Bier, bin von Uslar zu Fuß ins niedersächsische Bodenfelde gegangen, um einen Kollegen zu besuchen. Den habe ich jedoch nicht angetroffen. Am Bahnhof habe ich zwei Schülerinnen getroffen, eine 11 und eine 13 Jahre alt. Was sind das denn für süße Mäuse, habe ich gedacht und den Arm um die Jüngere gelegt. Die Mädchen seien dann aber mit dem Zug weggefahren. In Bodenfelde bin ich weiter herumgelaufen und habe wieder ein Mädchen getroffen. Ob ich sie mir schnappe, überlegte ich. Ich fühlte mich jedoch beobachtet und habe den Plan verworfen. Ich war einige Zeit im Dorf unterwegs, bis ich auf die 14-jährige Nina traf. Wir sagten einander Hallo. Ich tat so, als hätte ich mich verlaufen und fragte, wohin dieser Weg führe. Ich stand seitlich hinter ihr. Ich musste mich überwinden, schrieb Jan O. Sie drehte sich um und ging immer mehr zurück. Als das Mädchen nicht mehr ausweichen konnte, legte ich meinen Arm um ihren Hals. Sei still und geh, meine Hübsche, befahl ich ihr. Sie gehorchte. Wenn du schönartig bist, passiert dir nichts, habe ich ihr versprochen. Doch als ich meine Hand unter ihr Oberteil schob, fing sie an zu weinen. Sie müsse am nächsten Tag zur Schule, erklärte das Mädchen, das zuvor von zu Hause ausgerissen sein soll. Das Weinen kam mir sehr laut vor, also habe ich mit dem Arm fester zugedrückt. Als sie röchelte und mit den Beinen strampelte, ich lockerte den Griff und sie sagte, ich soll aufhören, sie zu würgen. Dann drehte ich ihren Kopf zur Seite und zwang sie zu einem Zungenkuss. Während ich das tat, schob ich meine Hand in ihre Hose. Sie schrie um Hilfe. Ich schmiss sie zu Boden und legte meine Hände um ihren Hals und würgte sie so lange, bis sie sich nicht mehr bewegte. Blut lief ihr von der Nase über die Wangen. Ich habe es aufgeleckt. Es hat nicht schlecht geschmeckt. Ich kann es mit nichts vergleichen. Ich habe dann ein bisschen Hunger auf sie bekommen und biss ihr in die Lippe und Zunge. Sie sollte einfach still sein. Dann würgte ich sie weiter, schlug mit einer Bierflasche auf den Kopf und trat sie. Danach zog ich sie und mich aus. Nun leckte ich ihren Bauch, ihre Füße, ihre Zehen. Mit einer Scherbe schnitt ich in ihren Hals. Ich biss dann auch noch in die entstandene Wunde von der Glasscherbe, in den Unterschenkel, Fuß und Zeh biss ich auch. Mit meinen Zähnen schaffte ich es nicht, die Haut zu durchdringen. Am Ende legte ich sie mir auf den Bauch und leckte ihr Blut. Nach dem Mord an Nina hat er den Leichnam 4 Tage in Folge besucht und verging sich an ihr. Nun kommt das Geständnis zum Mord an Tobias. Am Samstag, den 20. November, wollte ich die Leiche von Nina noch einmal besuchen. Dort traf ich auf den Jungen. Er war eine zierliche Gestalt auf Inlinern. Ich fragte ihn nach dem Weg zum Bahnhof, da ich davon ausgegangen bin, dass er ein Mädchen ist, und dann habe ich meinen Arm um ihn gelegt und gesagt: Hallo Süße. Er sagte zu mir, ich bin ein Junge. Ich glaubte ihm nicht, aber ich habe gehofft, dass es ein Mädchen ist und sie nur sagt, sie sei ein Junge, um nicht vergewaltigt zu werden. Ich forderte ihn auf, sich auszuziehen. Dann bemerkte ich mein Irrtum. Ich war so wütend, dass ich immer und immer wieder auf ihn eingestochen habe. Danach verteilte ich sein Blut auf seinen ganzen Körper, das Blut, was aus seinen Wunden kam. Dadurch, dass Jan O. so heftig zustach, verletzte er sich an der Hand und rief sich einen Krankenwagen. Ein Mitschnitt wurde in der Gerichtsverhandlung vorgespielt. Schönen guten Tag, ich habe ein Problem. Ich habe mir selbst in die Hand gestochen. Ich dachte, ich schaffe das allein. Doch ich halte es nicht mehr aus, jammerte er am Telefon. Die Mutter von Jan O. musste vor Gericht aussagen. Sie sagte unter anderem, ihr Sohn sei kein schlechter Mensch. Und im gleichen Atemzug sagt sie, ich hoffe, dass er kein Serienmörder ist und es noch mehr Opfer von ihm gibt. Die Mutter der 14-jährigen Nina trat als Nebenklägerin auf und musste sich, als die Urteilsbegründung vorgelesen wurde, jedes einzelne Detail über den Tod ihrer Tochter anhören. Auf Gerichtsbeobachter machte sie den Eindruck, dass sie froh ist, dass alles vorbei ist und der Mörder ihrer Tochter nun die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommt. Jan O. wurde am Montag, den 27.06.2011, zu lebenslanger Haft mit Unterbringung in einer Psychiatrie verurteilt. Damit wird er hoffentlich nie wieder rauskommen. Der vorsitzende Richter Ralf Günther sagte, man kann sich kaum etwas Grausameres vorstellen und spricht von einer unvorstellbaren Dimension des Unrechts. Bei der Urteilsbegründung saß der Angeklagte Jan O. ohne sichtbare Regung da und nahm das Urteil an. Ich hatte lange überlegt, ob ich die grausamen Details erwähnen sollte und habe mich dafür entschieden, dass ich es doch tue. Weil im Internet kann man das auch sehr viel nachlesen. Also da gibt es viele Medien, wo man das da nachlesen kann, was da passiert ist im kleinsten Detail. Sollte es doch einigen aufgestoßen sein, bitte hatet mich nicht, sondern gibt konstruktive Kritik auf Twitter oder Instagram, schreibt mir da eine persönliche Nachricht und dann kann man ja sehen, wie man bei den nächsten Podcasts dann da vielleicht auch was verändern kann. Gut, was können wir aus dieser Geschichte jetzt mitnehmen? Bitte geht nie im Streit aus dem Haus. Es kann immer was passieren, ein geliebter Mensch kehrt nicht mehr nach Hause zurück, sei es durch ein Auto- oder Arbeitsunfall oder Mord. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss, euer Marco.